Diese Übertragung kann Spuren von Kunstfreiheit und Schaffenswolle enthalten.
Herzlich willkommen zur 6. Folge von Liebe.Bayern. Heute geht es zum zweiten Mal in die Rhön, diesmal mit Schafen und verlorenen Schäfchen und natürlich auch wieder mit der Suche nach Gott. Ich bin Andrea Pauli und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Stefan Hanitsch und ich bin der Humanismusreiseführer heute.
Was machen wir heute? Wir wissen, dass Gott in Bayern wohnt, aber wir wissen immer noch nicht genau wo und wir gucken mal, ob er nicht vielleicht sich doch in der Rhön rumtreibt. Wir erinnern uns an die Geschichte der Schutzfrau von Münnerstadt aus der vergangenen Folge und Stefan greift den Faden auf, den er an dieser Stelle an ihrem blauen Mantel gefunden hat. Wir versuchen rauszufinden, was es mit der Entfernung Gottes aus der Weltregierung auf sich hat und wir lernen die symbolischsten und bekanntesten Bewohner der Rhön kennen und warum ausgerechnet die für einen Rechtsstreit gesorgt haben. Außerdem haben wir im kleinen Alpinum eine wahnsinnig rhönerische Expertin zu Gast und wir suchen das Haar in der Buchstabensuppe. Und dann gibt es auch noch ein paar Tipps für euch.
Ja, bevor es losgeht mit der Jungfrau von Münnerstadt und der Entfernung Gottes aus der Weltregierung, die Andrea ist jetzt in Bayern, so wie sich das für eine Moderatorin von einem Bayern-Podcast gehört. Was genau machst du jetzt in Bamberg, liebe Andrea?
Ich bin neuerdings beim Fränkischen Tag. Das ist die Tageszeitung, die für Bamberg und Umgebung zuständig ist. Und ich baue da mit einem kleinen, aber sehr motivierten Team die neue Bezahlplattform auf, fränkischertag.de.
Also, das ist natürlich nur der Vorwand. Eigentlich geht es darum, dass Liebe.Bayern Moderatorinnen und Moderatoren selbstverständlich in Bayern wohnen. Auf jeden Fall herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Oder wie sagt man in Franken? Bast.
Bast. Genau.
Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch auch zu der neuen Stelle und toi, toi, toi.
Dankeschön.
Ich werde da mal reinklicken. Ich hab in letzter Zeit viel zu wenig eigentlich mitbekommen, was in Franken los ist. Freue mich da drauf. Jetzt aber nochmal zur Rhön und der Rettung der Münnerstädter durch Maria Mutter Gottes. So hat es uns im Gespräch mit dem Josch Lehret und der Susanne Will die Susanne erzählt. Da feiern die Mürster, so sagt man zu Münnerstädtern, feiern die ein Festspiel, ein Volksschauspiel im Gedenken an den 30-jährigen Krieg. Und da erscheint Maria Mutter Gottes, dargestellt von einer Schauspielerin, und fängt schwedische Kanonenkugeln auf. Das fand ich sehr spannend und habe mir überlegt, okay, was war da eigentlich, also was wissen wir genau über diesen Vorgang? Stellt sich heraus, wir wissen nicht sehr viel. Katja Auer hat einen Artikel darüber auch mal geschrieben. Herzlichen Gruß an Katja Auer. Und diese Geschichte basiert nur auf einem sehr kleinen Teil von Wahrheit, nämlich, dass die Schweden in Münnerstadt nicht eingefallen sind. So, was haben jetzt die Schweden überhaupt in der Rhön verloren?
Das fragt man sich.
Ja, und warum denken die Münnerstädter, dass Maria Mutter Gottes sie gerettet hat? Hat zumindest die Mutter Gottes noch ab und zu sich blicken lassen während dieser dunklen Zeit in Bayern, in der Rhön und in ganz Deutschland, im damaligen Heiligen Römischen Reich. Und jetzt habe ich an diesem Faden gezogen und jetzt kam ich nicht drum rum, mir einmal genauer anzuschauen, wie es dazu kommt, dass plötzlich Schweden sich in Bayern tummeln und größtes Unheil und größtes Leid verursachen. Ich bin bei dieser Zeitreise auf einige Überraschungen gestoßen, Andrea. Da waren also lauter Sachen dabei, die mir überhaupt nicht bewusst waren.
Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Prager Fenstersturz, das hatte ich auch noch so ungefähr in Erinnerung, dass das mit dem Anfang von dem Krieg zu tun hat. Aber es gibt ein Ereignis in Bayern, das eigentlich, ich finde, viel wichtiger war im Vorfeld. Der Prager Fenstersturz war eigentlich ja nur dann noch das letzte Quäntchen, was gefehlt hat.
Also
eigentlich war das ein Vorwand.
Also quasi der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
So ungefähr. Und dann war der Prager Fenstersturz eigentlich was anderes. Und da gibt's wiederum die Debatte Maria oder Misthaufen. Also die gleiche Jungfrau, die den Mürstern geholfen hat, die Schweden wegzuhalten, indem sie die Kanonenkugeln aufgefangen hat, hat da auch möglicherweise eine Rolle gespielt, obwohl das die tschechischen Reiseleiter in Prag gar nicht wahrhaben wollen. Und in dem Zusammenhang ist auch natürlich passiert, dass Gott zwar weiterhin in Bayern und in Europa leben darf, wo wir immer wieder rausfinden wollen, wo, aber eben nicht mehr in der Weltregierung sitzt.
Stefan, das klingt irgendwie nicht so, als könnte man das mal eben in 3 Minuten erzählen.
Leider nicht oder Gott sei Dank nicht. Das ist Stoff für eine Sonderfolge. Die veröffentlichen wir gleich im Anschluss. Ich will an der Stelle nur jetzt tatsächlich in 3 Sekunden zusammenfassen, den 30-jährigen Krieg. Die Menschen erinnern sich mit Schrecken und Respekt, aber in Form von freudvollen Festivals an dieses Ereignis. Zum Beispiel in Mürst. Herzliche Grüße nochmal von dieser Stelle an Josch und Susanne. In Mürst kann man sehen, wie die Jungfrau Maria die Kanonenkugeln abhält. Die Münnerstädter sind sehr froh darüber, dass die Schweden da nicht einmarschiert sind. In Memmingen gibt es ein sehr schönes Schauspiel. Und natürlich in Rothenburg ob der Tauber ein Schauspiel, das heißt Der Meistertrunk. Das hat es sogar gebracht zum UNESCO-Kulturerbe. Des Deutschen, kann ich nicht lesen, zum UNESCO-Kulturerbe gebracht. Memmingen hat die Wallenstein-Festspiele. Die sind alle 4 Jahre, sollte eigentlich heuer, also im Jahr 2021 stattfinden, kann wegen Fledermaus-Fischsuppenkrise nicht stattfinden. Ob es nächstes Jahr 2022 stattfinden kann, weiß man nicht, aber ein einwöchiges, spektakuläres Festival haben die da. Das sind jetzt Beispiele für bayerische Festivals gewesen. Die ganzen Links sind bei uns in der Info unterm Podcast und da am besten schaut ihr selber, was gerade aktuell dort auf den jeweiligen Webseiten angekündigt wird.
Während im 30-jährigen Krieg die Menschen in der Rhön schwerstens Hunger litten, gab es dort bereits Lebewesen, die ihnen damals wahrscheinlich ziemlich den Arsch gerettet haben? Nämlich, rate welche?
Säbelzahntiger.
Ja, nicht ganz, aber nah dran, zumindest was die Weichheit des Pelzes angeht, Rhönschafe. Diese niedlichen, äußerst schmackhaften Bewohner der Rhön, die gab es nämlich vermutlich schon im 16. Jahrhundert, also auch zur Zeit des 30-jährigen Krieges schon, allerdings wahrscheinlich viel zu wenig zu dieser Zeit. Und du wirst dich gleich ein bisschen wundern, denn ausgerechnet Napoleon hatte was mit den Rhönschafen zu tun.
Er hatte was mit den Rhönschafen?
Zu tun. zu tun. Okay. Alle anderen Bedenken, die du jetzt gerade hast, teile ich nicht. Also, das Rhönschaf tobte schon damals über die kargen, zugigen Höhen der Rhön, die damals auch nicht besonders groß besiedelt waren, hat auch dementsprechend ziemlich dickes Fell, im wahrsten Sinn des Wortes, im buchstäblichen Sinne. Und, und war für die Menschen damals eine ziemlich wichtige Quelle, sowohl fürs Fell natürlich, das schön warm gemacht hat, wenn man es sich ins Bett gelegt hat oder sich daraus Kleidung genäht hat, aber natürlich auch des Fleisches wegen, das nämlich im Vergleich zu vielen anderen Schafsorten wirklich ziemlich lecker ist. Und auch heute gibt es noch viele Produkte aus Schaffleisch aus der Rhön, die ziemlich beliebt sind und die mittlerweile bei Direktvermarktern auch wirklich gut verkauft werden. Ausgerechnet die Franzosen wurden auf das Rhönschaf aufmerksam, als nämlich, pass auf, Kaiser Napoleon, und jetzt kommt es, am 10. Oktober 1813, also es ist auch noch mit Datum festgelegt, zufällig was davon zwischen die Zähne bekommen hat. Der war nämlich in der Rhön und hat festgesteckt, weil er steckte in der Rhön fest, ungeplanterweise, weil ein Gefecht ihn davon abhielt, dass er auf direktestem Weg wieder nach Hause kam und musste sich zwischenzeitlich mal in der Rhön aufhalten und da servierte man ihm das leckere Schaffleisch vom Rhönschaf. Und das fand er so lecker, dass er die Tiere einfach mal eben nach Paris importieren ließ. Da gab es offensichtlich nicht so leckere Schafe wie in der Rhön. Und jetzt kommt's. Diese Schafe bekamen dort den Namen Mouton de la Reine, also königliches Schaf. Das wurde aber falsch übersetzt. Die Leute haben nämlich geglaubt, Rhin oder Rhin stünde für Rhön und nicht für König.
So hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja. Rhön-Schaf zu seinem, weil ich das so schlecht ausgesprochen habe oder weil du das rausgehört hast?
Weil mein
hast.
Französisch nicht besser ist vielleicht.
Naja, oder das kann nicht schlechter sein als meins.
Oder weil ähnlich klingt. La genau. Reine, la Reine.
Ja, jedenfalls war eigentlich der König gemeint, also R-E-I-N-E. Und daraus wurde das Rhön-Schaf. Das war 1813.
Halt, aber König heißt Roi.
Ja, und was heißt königlich?
Weiß ich nicht.
Und was heißt regierend, also reign in Englisch?
Also das Regierungsschaf.
Das Regierende, das Regierungsschaf. Vielleicht, genau, das Regierungsschaf.
Haben
noch
wir
ein
auch
Fehler. Die sind aber nicht so kuschelig.
Oh, nee. Oh Gott.
Viele Jahre später, das Rhön-Schaf hatte in der Zwischenzeit schon einige tiefe, wie soll ich sagen, Krisen in der Beliebtheit hinter sich. Es war nämlich zwischenzeitlich fast ausgestorben. Also gerade so Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts gingen die Zahlen massiv zurück. Niemand wollte es mehr essen, niemand wollte es mehr halten, niemand wollte es mehr streicheln.
Ich hätte gedacht, ausgestorben, weil es so viele schnabulieren wollten.
Nein, tatsächlich wurde es einfach sehr vernachlässigt, wenig geschätzt. Man mochte es nicht mehr, im buchstäblichen Sinn. Und wollte es auch nicht mehr auf dem Teller haben. Im Jahr 1975 war die Zahl der Zuchttiere sogar auf unter 100 gesunken. Also das ist schon wirklich eine Bedrohung. Heute gibt es im Vergleich dazu wieder über 6.000. Also das ist bei den Zuchttieren dann schon wieder sehr viel stabiler. Also dieses Rhön-Schaf ist mittlerweile nicht nur wieder beliebt auf den Tellern, sondern ist auch ein beliebtes Wahrzeichen der Rhön geworden. So ein bisschen das Maskottchen, kann man sagen. Und das hat sich ein Künstler zu eigen gemacht und hat gesagt, ach super, das Rhön-Schaf ist so niedlich, da kann man bestimmt ein bisschen Merchandising mit betreiben. Und hat ein sehr niedliches Schaf gezeichnet, das er Rhönhilde getauft hat. Rhönhilde war ausgesprochen niedlich, wurde, Achtung, super Wortspiel, von einer Firma vertrieben mit dem Namen Extra Schaf. Und Rhönhilde hatte allerdings ein kleines Problem. Rhönhilde hatte nämlich die falschen Beine.
Wie, das falsche Beine?
Der Zeichner Alexander Ziegler hat Rhönhilde mit schwarzen Beinen gezeichnet.
Dabei ist nur der Kopf schwarz.
Genau. Eigentlich haben Rhön-Schafe weiße Beine. Ein Bauer aus Bischofsheim fand das...
Aber vielleicht hatten sie Strümpfe an.
Oh Mann, jetzt nimmst du mir meine Pointe vorweg. Ich glaube, es hackt.
Kann ich ja nicht ahnen, dass das deine Pointe ist.
Du hast bestimmt heimlich gelesen in der Vorbereitung. Also,
nein.
Es gab diesen Bauer in Bischofsheim und dieser Bauer in Bischofsheim fand das alles überhaupt nicht lustig mit der falsch dargestellten Rhönhilde. So geht das natürlich nicht. Falsche Farbe, unmöglich. Könnte ihn ja jemand, also könnte jemand dieses Schaf für ein Nicht-Rhön-Schaf halten. Und dieser Bauer forderte tatsächlich von der Firma Extra Schaf, die Rhönhilde Merchandising auf, weiß ich nicht,
Schaffens
Figuren.
Ersatz?
diese Firma hatte Aufkleber, Kuscheltiere, T-Shirts, was auch immer alles bedruckt. Das lag da alles schon im Keller rum. Mauspads, Tassen, das Übliche, was man so als Mitbringsel mit einem Maskottchen verkaufen und vertreiben kann. Der Bauer fand das sehr, sehr unlustig und hat erstens eine Unterlassungsklage losgelassen und drohte sogar mit Schadenersatzforderungen. Rhönhilde hatte
Schafersatzforderung, aber wie kann er das fordern? Hat er denn eher ein Patent auf das Rhönschaf oder wie?
Ich glaube, so ganz ernst genommen wurde das mit dem Schadenersatz nicht, aber es gab zumindest einen Rechtsstreit. Wie er das begründet hat, dass ihm dadurch ein Schaden entstanden ist, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls.
Ja, eben.
Schlawiner. Hast du mir jetzt tatsächlich meine Pointe vorweggenommen, du Böser? Denn es gab eine relativ einfache Lösung, die diesen Streit dann beigelegt hat. Der Zeichner ist nämlich auf die fixe Idee gekommen und hat Rhönhilde einfach ihre schwarzen Strümpfe ausziehen lassen. Und hat gesagt, ja, also die ist halt so ein bisschen etepetete und möchte sich im Winter in der schlammigen Rhön die Füße nicht schmutzig machen und hatte deswegen über den Winter ihre weißen Füße in schwarze Socken gesteckt, wo man die Flecken nicht so sieht. Und damit war das Problem gelöst.
Vielleicht war es auch Stiefel, das gestiefelte Schaf.
Das gestiefelte Schaf.
Und dadurch war?
Dadurch war der Streit beigelegt, weil Rönhilde ab diesem Zeitpunkt mit weißen Beinen gezeichnet werden konnte und es eine Erklärung dafür gab, warum sie als originäres Rhönschaf kurzzeitig schwarze Beine hatte.
Und wenn sie nicht gestorben sind, lachen sich die Anwälte heute noch kaputt über das, was sie damit verdient haben mit dem Schmarrn.
Ja, so ist es.
Ja.
Ja, na, guck. So kann's gehen.
Mäh. Na, guck.
Na, guck.
Ja, hören wir uns die Schafe jetzt einmal kurz an, oder?
Gibt's unbedingt.
Gibt's jetzt diesen Fernsehtipp?
Genau.
YouTube-Tipp, YouTube.
YouTube.
Ah ja, den sollte ich ja machen. Und zwar, ihr könnt die Schafe, die ihr jetzt hier hört, die könnt ihr auch bewundern in einer Arte-Doku.
Die schwarzen Köpfe sind charakteristisch für die Rhön-Schafe.
Wenn ihr zu Tisch und Rhön, R-H-Ö-N, eingebt auf YouTube, dann kommt als erstes Ergebnis diese Arte-Doku. Steht Köstliches aus Hessen aus irgendeinem Grund auf dem Bild. Aber es ist die Rhön mit allen Teilen der Rhön.
Wo sind die Schafe? Kommt!
Vanessa und ihr Mann Jakob gehen mit den Kindern auf die Schafweide, die direkt hinter dem Hof liegt.
Ich habe jetzt schon Hunger.
Und da kommen diese Schafe vor und da kommen herrliche Rezepte vor.
Spezialitäten sind der Plurz, ein Blechkuchen aus Roggenbrotteig, Apfelschmandkuchen oder die sogenannten Mehlklöß. Kräuterpfannkuchen werden zur Rhöner Lammkeule gereicht.
Wir haben aber auch eine Playlist auf unserem YouTube-Kanal liebe.bayern. Mit Namen aus unserem Podcast. Und da ist er auch. Und der Link steht natürlich auch in der Beschreibung des Podcasts.
Allons gourmets de la patrie, le chef de gloire est arrivé.
Ja, wie wäre es jetzt zum Rhön noch zu machen? Wir haben ja kleines Alpinum. Das kleine Alpinum haben wir jetzt.
Na Moment, ich hätte ja noch ein paar.
Oder Werbung haben wir auch.
Wir haben noch Werbung
irgendwann.
Und wir haben noch ein paar Kulturtipps, die jetzt eigentlich ganz gut passen würden.
Oder sollen wir die Werbung zwischen die Kulturtipps 1 und Kulturtipps 2?
Ja, können wir machen.
Wir sind gleich wieder da.
Einge, das heißt echte Bierkultur genießen. Die wohl bekannteste Privatbrauerei im Umland von München ist seit 130 Jahren im Familienbesitz. Da steht die Tradition an erster Stelle. Deshalb werden auch alle Bierspezialitäten ausschließlich mit Produkten aus der Region gebraut. Übrigens, wissen Sie eigentlich, wie viele Biere wir in Aing haben? Nicht? Also, ein helles, ein altbayerisch dunkel, ein Jahrhundertbier, das naturtrübe Kellerbier, ein Pils, ein helles, dunkles und leichtes Weißbier, ein Celebrator, die Kirterhalbe, ein Weizenbock und das Frühlingsbier. 9 Stammsorten und 3 saisonale Spezialitäten. Wir haben für jede Zeit und jedermann das richtige Bier. Mehr Bierendurst.
Wir sind wieder da und wie Stefan gerade versprochen hat, habe ich noch ein paar Kulturtipps für euch, die zu unserem heutigen Thema sehr gut passen. Denn wir haben uns ja schon häufiger in diesem Podcast über die Geschichte von Franken unterhalten. Und in Iphofen gibt es gerade im Knauf-Museum eine Sonderausstellung, die ist noch bis Juni 2021 zu sehen und auch unter bestimmten Corona-Regeln jetzt aktuell zu begehen. Guckt euch bitte vorher auf jeden Fall an, welche Regeln gerade gelten, ob ihr eine Anmeldung braucht. Das ändert sich ja auch gerade von Tag zu Tag fast. Also, diese Sonderausstellung hat den wunderbaren Titel »Als Franken fränkisch wurde« und geht zurück auf die Zeit im 6. Jahrhundert nach Christus, als die Germanen vom Stand der Franken aus dem Rheinland ins Maingebiet kamen und sich da niederließen. In dieser Ausstellung gibt es archäologische Funde zu sehen, unter anderem Dinge aus dem Alltag, aber auch aus der Kunst, aus der Religion dieser Zeit, Waffen natürlich und Tracht. Mal gucken, was sich da zum heutigen verändert hat. Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auf www.knauf-museum.de. Auch diesen Link packen wir wie immer in die Beschreibung für euch. Dann hat die Rhön, wenn wir schon von Kunst sprechen, allerdings sehr viel aktuellerer Kunst, einen der berühmtesten Illustratoren der Welt preisgekrönt. Das ist Marco Wagner aus Bischofsheim. Der hat Magazine, Cicero zum Beispiel, Titelseiten immer wieder gestaltet, arbeitet in Zeitschriften, in Büchern, illustriert Kalender und Buchprojekte. Was der so macht, könnt ihr euch auf einer Seite angucken, die noch viel mehr spannende Projekte aus der Rhön zeigt, nämlich der Seite heimatunternehmen-rhön.de. Rhön, wie das im Internet so üblich ist, mit OE. Und unter anderem hat er für diese Seite Heimatunternehmen, die weitere spannende Projekte und Unternehmen aus der Rhön zeigt, eine Karte gebastelt und illustriert, die sehr genau zeigt, wie vielfältig die Rhön ist und was für spannende und witzige Dinge es da zu entdecken gibt. Schaut euch das gerne mal an. Wenn ihr dann immer noch mehr von der Rhön wissen wollt, dann geht nochmal zurück auf YouTube und hört euch Spilk an. Spilk machen handgemachte Musik. Sie singen, sie spielen verschiedene Instrumente. Sie sind ausgesprochen volksnah. Und Spilk ist ein Wort, das tatsächlich in der Rhön eine passende Bedeutung hat. Es spricht, also es, dabei geht es nämlich darum, dummes Geschwätz mit den Nachbarn eigentlich abzuhalten. Und es ist einerseits, naja, es ist witzig, es ist nett, es ist gesellig, aber es kann auch durchaus schon mal ganz schön kritisch werden. Also wer keine klaren Worte verträgt, der ist bei denen definitiv falsch. Wir hören mal kurz rein, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie sich das anhört und was ihr von Spilk zu erwarten habt.
Maestro Zähle ist bloß ein Hacken dran, dass ich vom Dachfenster nie wieder rausschauen kann. Scheißegal. Eine Stunde drauf, macht der Lode endlich auf.
9 Uhr.
Ja. Ab in die Spur, zur Rallye durch den Möbelpark. Pärchen jung verliebt, wird irgendwo geschiebt. Ikea. Sie kennt ihr Ziel, und er macht gute Miene zum bösen Spiel.
Spilk und alles, was die ausmacht, inklusive einer ganzen Homepage im Dialekt, findet ihr auf www.spilk.eu. spilk.eu.
Ihr kennt ja noch aus unseren vorherigen Folgen die Sprachliebeskorinthe. Diese Rubrik haben wir umbenannt. Und zwar heißt sie jetzt Das Haar in der Buchstabensuppe. Und wir finden und entfernen es. Wir haben heute zwei Haare. Ich fange mal an mit einem absoluten Monsterwort. Wir berufen uns immer wieder auf Kunstfreiheit und wir sagen nicht, es ist verboten. Aber wir sagen, es ist so hässlich, dass es aus dem Wortschatz freiwillig verbannt gehört, nämlich hysterisch oder die Hysterie. Hystera, also Gebärmutter, es war mal tatsächlich ein ernsthafter Begriff in der Psychologie und man hat also gesagt, hier, wer eine Gebärmutter hat, der flippt. Jetzt hat sich dieses Wort dummerweise erhalten, obwohl es in der Psychologie glücklicherweise nicht mehr verwendet wird, aber ja, möge jeder für sich entscheiden, ob er sagt, dass die Hälfte der Bevölkerung wegen eines bestimmten Organs irgendwie spinnt. Gelegentlich. Ich meine, wir spinnen alle ab und zu, ja. Ich habe keine Gebärmutter und spinne auch manchmal an. Dann aber zu sagen, hysterisch, ich fände es gruselig.
Ja, und man muss ja tatsächlich immer noch sagen, dass das Wort hysterisch, also ganz häufig in Verbindung mit Frauen genannt wird, aber dass ein Mann hysterisch genannt wird, kommt sehr, sehr selten vor. Also hat es immer noch die Konnotation, dass es irgendwas Weibliches ist. Das ist immer noch erhalten und das ist echt schrecklich. Und wenn wir auf dieses Wort verzichten könnten, wären wir sehr glücklich.
Ja, stimmt. Also es wird bei Personen üblicherweise oder typischerweise mehr auf Frauen angewandt. Aber man sagt halt die allgemeine Hysterie zum Thema sowieso, sagt man schon. Und da meinte man dann alle. Und so gesehen demokratischer Unfug, aber kann weg. Kann weg.
Kann weg.
Wir meinen, kann raus.
Kann raus.
Was wieder reinkommt, Andrea, was kommt wieder rein? Hier.
Das kommt wieder rein. Wir haben festgestellt in zahlreichen Gesprächen, dass es durchaus vorkommt, dass das durch ein E ersetzt wird. Besonders häufig hört man das bei dem Wort Käse. Kleiner Audiokommentar, Stefan sieht gerade schmerzerfüllt aus. Schmerzerfüllt wäre das Falsche in diesem Fall. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ein gewisses Bewusstsein dafür wachsen würde, dass ein Ä und ein E ist. Und mir ist das ganz besonders aufgefallen, jetzt darf ich es ja sagen, jetzt da ich wieder Bayerin bin. In Baden-Württemberg kommt das andersrum relativ häufig vor, dass aus einem E auch schon mal ein Ä gemacht wird, wo dann auf einmal die Rede von Grenzen ist und nicht von Grenzen. Das ist ebenso unschön.
Das ist aber Dialekt.
Ach so, dann darf man das. Und wenn ich jetzt sage, Käse ist, sagen wir, nordrhein-westfälisch Dialekt, dann geht das nicht.
Ja, das Problem ist nicht, ich finde gar nicht so schlimm, wenn jemand sagt, Grenze, ja, es ist eine Grenze, an der Grenze zum Erlaubten. Okay, ist eine Sache, aber das Problem ist, wenn man, meiner Meinung nach, wenn man das, also aus einem Käse, oder Bayer sagt sowieso Kas, einen Käse macht, dann verliert man halt was. Mhm. Also wird er nicht hinzugefügt oder anders ausgesprochen, sondern es ist komplett gelöscht. Der eigentliche Buchstabe ist ja AE. Und zum Beispiel der Rächer. Wenn man aus einem Rächer, das kommt von Rache, das einen Rächer macht, dann denke ich halt an Gartenarbeit und nicht an diesen Vorgang von hier Auge, Euge um Euge.
Mhm. Da hast du recht. Deswegen sagen wir, rette das Ä.
Mäh.
Sagt für die Rönschafe.
Rönschaf sagt mäh und nicht ma oder mi.
Ja, sehr wichtig für ein Rönschaf, das Ä. Allein deswegen lohnt sich schon, es zu erhalten.
So, letzte Kategorie für heute.
Das kleine Alpinum. Unsere Sprachkursrubrik heißt das kleine Alpinum. Und wer sich jetzt wundert, warum wir in der Rhön über das kleine Alpinum sprechen, dem sei gesagt, dass wir da sehr, sehr großzügig sind und dass da auch Rhöner willkommen sind, auch wenn sie nicht unbedingt zu den klassischen alpenländischen Dialektsprechern gehören. Weil Stefan und ich aber überhaupt nicht gut im Rhönerischen sind, das hat man letztes Mal schon gemerkt, überlassen wir das den Profis und haben Franziska Bischof gefragt. Die hat uns ihr liebstes Dialektwort erzählt. Und ihr könnt ja mal reinhören, ob ihr es besser versteht, als Stefan und ich es am Anfang verstanden haben.
Ich kann schon wegen Dialekt sprechen und so, das geht schon. Eins meiner Lieblingswörter, das höre ich auch fast jeden Tag von meinem Vater, das ist lauter Nestöcher. Ne? Am Helllicht, guck mal, das fahren wir jetzt zum Beispiel vorgestern, wann war denn das vorgestern? Am Freitag war ich mit meinem Vater unterwegs, vormittags. Zum Steine lesen auf dem Feld, also mit dem Traktor. Und mitten in der Landschaft. Und mein Vater, als alter Landwirt, ne, tut eigentlich nichts lieber als seine Arbeit. Und sieht also dann Fahrradfahrer, Freitagvormittag rumfahren. Ne, Fahrradfahrer, sagt er, guck da, schon wieder, da, am Helllichte warte ich, am Helllichte warte ich, lauter Nestöcher. Also am helllichten Tag, bei helllichtem Wetter, fahren die mit dem Fahrrad rum. Das ist ja unmöglich. Alles Nichtstour. Lauter Nestöcher. Nestöcher. Es ist aber echt spannend, weil hier in jeder Ortschaft teilweise Sachen schon wieder anders ausgesprochen werden. Also bei uns der Räns und woanders der Ruhrz. Und bei meiner Mutter, wo die herkommt, der Rahrz. Überall regnet es aber. Ja.
Das war's für heute mit Liebe.Bayern, aber noch nicht ganz. Wie wir ganz am Anfang ja schon versprochen haben, gibt es heute eine Doppelfolge und in der zweiten Hälfte, die wir direkt im Anschluss veröffentlichen, erzählt uns Stefan in 40 Minuten 400 Jahre Geschichte, die ihre Auswirkungen auf Bayern hatte wie kaum eine andere.
Ich freue mich auf diese Zeitreise. Vielleicht bis gleich. Pfiat euch.
Pfiat euch.
Es gibt in Eichach auch eine Kanonenkugel, die... Scheiß auf die Kanonenkugel von Eichach. Und ja, die Schwedenkugel von Regensburg schmeißen wir auch drauf.
Ja, das dauert zu lange.
Da gibt es jetzt, das Lokal heißt ja gar nicht mehr Schwedenkugel, das heißt, es ist Lokanta, es ist ein kurdisches Lokal.
Hm.